Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 13. April 2022. Wir befinden uns in der Osterwoche. Dazu werden wir auch im Abendgebet jetzt einiges näher ansprechen, was dieses Osterfest eigentlich bedeutet. Und Andreas mit dem Eier anmalen hat die Geschichte des Osterfestes wenig zu tun, auch wenn du das jedes Mal beim Osterfrühstück wieder behauptest und bunte Eier forderst.
Ja, genau. Das fordere ich und das fordere ich auch gern und auch dieses Jahr wieder. Aber das hängt einfach an meiner Biografie, die mich dahin geprägt hat. Aber wir werden ja am Wochenende dann die Realitäten nochmal genau von dir erläutert bekommen. Zum Wetter. Wir haben heute einen bewölkten Tag. Es sind zweistellige Temperaturzahlen und zwar im Plusbereich. Das ist schon mal gut. Der See changiert, als werden ein paar sonnige Abschnitte heute erwartet. Ab morgen ist wieder dann und die nächsten Tage viel mainly sunny, also fast nur noch Sonne und schön. Und es war gestern übrigens auch schon 13 Grad zum Teil, 14 Grad sogar. Also das sind schon wirklich gute Temperaturen hier für diese Gegend um diese Zeit, weil ja diese Saison ja sich mehr oder weniger immer ein bisschen nach hinten schiebt gegenüber Europa.
Ja, und die Gartenarbeit, die steht schon fast im Mittelpunkt des Lebens. Andreas mit Spaten und Hacke unterwegs und mit einem großen Glücksausdruck im Gesicht.
Ja, das ist so. Der erste Garten ist schon vorbereitet worden und es sieht schon richtig gut aus jetzt, wenn so dieses Braune, was ja noch an alten Pflanzen noch so rausguckte, wenn das wieder eingebuddelt wurde und so das Ganze wieder in diese frische Phase übergeht. Das macht wirklich Spaß.
Ja, bald darfst du einsehen.
Ich freue mich. Ich sehe das ja sowieso alles ein, was du sagst.
So, ach, da ist er wieder, der Wortklabautermann. Ihr Lieben, wir haben viele Themen und sie werden auch ehrlich gesagt nicht erfreulicher, aber wir sprechen ja immer über dieses Nadelöhr, diese Transformation, die ja auch vom System, von den mächtigen Akteuren aus Davos, vom WEF, von Regierungen, die sich da zugehörig wähnen und so weiter, geäußert werden. Und am besten tut man, dass man auf der einen Seite die Vogelperspektive einnimmt und versucht, der Sache mehr oder weniger beobachtend beizuwohnen, während man natürlich auf der anderen Seite den Fokus hat auf seine eigene Vorbereitung, sowohl irdischer, materieller Art wie auch geistiger Art, dass wir eben auch wissen, in welchen umwälzenden Prozessen wir stehen und uns das geistig klar machen.
Ja, und das ist ja eins unserer Steckenpferde, wo wir nie müde werden, das immer wieder zu sagen. Denn wer jetzt gerade stabil steht, und das ist wichtig, wenn ich mir die heutigen Themen ansehe. Ich habe vorhin mal reingeguckt, was hier momentan an Tagesgeschehen zu vermelden ist. Und das sind ja eigentlich mehr Themen, die einen runterziehen. Und umso wichtiger ist es, dass man sehr leicht aufgestellt ist. Und das gibt ja das Gesetz der Schwere in diesen Grundgesetzen der Natur. Und das Gesetz der Schwere sagt, dass Leichtes aufsteigt und Schweres sich absenkt. Und das sehen wir beispielsweise, wenn wir einen Stein loslassen, der fällt dann einfach, bis er auf einen Gegenstand, meistens ist es der Boden, auftrifft, der, ich sage mal, in der Dichtigkeit härter ist oder mindestens gleich wie der Stein, sonst wird es ja weiter fallen. Und das ist zum Beispiel andersrum, als wenn wir einen Gasballon auf den Boden legen wollen. Christopher Vasey hat das wunderbar beschrieben. Und dieser Gasballon, der wird nicht auf dem Boden liegen bleiben, sondern der wird aufsteigen und zwar genau bis in die Sphären, wo der Außen- und der Innendruck identisch ist. Oder versucht ein Stück Holz auf den Grund eines Sees zu legen. Ihr werdet feststellen, er steigt auf. Seht also, wie wichtig es ist, dass man möglichst leicht ist, lichtdurchflutet ist, denn dann hat man gute Chancen, im Prinzip nach oben auch in Richtung Licht zu kommen. Wer sich selbst runterziehen lässt und auch noch selbst runterzieht mit Eigendynamiken, der muss absinken, so oder so.
Womit übrigens nicht leichtgläubig gemeint ist, hier solltet ihr wachsam sein, denn im Moment geht so einiges um, wo man wirklich genauer hinschauen bzw. genauer hinempfinden muss, damit man ein klareres Bild erhält. Wir kommen zum Thema Ukraine-Krieg. Herr Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident Deutschlands, der hat sich ja in den letzten Tagen nicht nur eine, sondern gleich mehrere schallende Ohrfeigen eingefangen. Und mehrere Mainstream-Medien nennen das auch, also zum Beispiel NTV oder die Bild oder auch der Fokus nennen das dann tatsächlich Blamagen auf offener Bühne für den Bundespräsidenten. Denn gestern am Dienstag hatte Ukraine-Präsident Zelensky Frank-Walter Steinmeier ein Ukraine-Verbot erteilt. Das muss man sich mal vorstellen. Und während aber der polnische Präsident Duda und drei weitere Staatsoberhäupter, nämlich Estlands, Lettlands und Litauens, nach Kiew reisen, muss Herr Steinmeier zu Hause bleiben, obwohl er mit wollte. Denn das deutsche Staatsoberhaupt ist in Kiew nicht willkommen. Und jetzt fragt man sich, warum denn nicht? Deutschland tut doch möglichst alles, um die Ukraine zu unterstützen. Aber das sehen die offenbar dort in Kiew anders. Denn ihm wird vorgeworfen, seine enge Beziehung zu Russland in den vergangenen Jahren. Und Steinmeier hat sich geäußert, er war in Warschau und hat gesagt, ich war bereit dazu, zu dieser Reise, aber offenbar, und ich muss das zur Kenntnis nehmen, war es in Kiew nicht gewünscht. Und der polnische Präsident Duda hatte in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide gemeinsam mit den baltischen Staatschefs in die ukrainische Hauptstadt reisen, um dort, also so heißt es hier wörtlich, ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Und dazu kommt es jetzt nicht mehr.
Also was ich hier sehen muss, ist, dass hier ein Teilerfolg der NATO-Politik aufgeht. Ich habe immer wieder gesagt, dass die NATO nicht nur ihre Freunde mit sich vereint oder einvernimmt, sondern auch die Gegner, die man wirklich auch weghaben will, die man im Schwitzkasten mit der Liebe quasi erstickt. Und genau das habe ich das Gefühl, was hier gerade stattfindet. Die eigenen NATO-Mitglieder werden momentan gegeneinander aufgerieben, was natürlich Europa insgesamt destabilisiert in einer wirklich großen Form, wie ich es mir nicht hätte denken können. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Da gibt es eine Ukraine, die weder in der NATO ist, noch in der Europäischen Union. Es geht also um einen externen Krieg, der zwar auf europäischem Gebiet stattfindet, aber eben halt nicht im Rahmen dieser selbsternannten Strukturen, die man aufgebaut hat über die Lobbyistensysteme. Und jetzt wird gefordert von diesem Präsidenten, der ja auch umstritten ist, der zwar als Heldpräsident dargestellt wird, während Herr Putin als der Schlechter dargestellt wird. Das kann man nicht so simpel machen. Es gibt eben halt unglaublich viele Perspektiven und jeder weiß, dass ein Krieg eben halt entsteht, indem man versuchen muss, auch wieder, ja, wenn man keinen Frieden will. Also ich will es mal so sagen, Herr Steinmeier ich habe keine hohen Sympathien für Herrn Steinmeier. Das möchte ich ganz offen sagen, aber es ist meine persönliche Meinung nur dazu. Aber es gibt ein paar Dinge und zu denen gehört zum Beispiel seine russische Politik, mit denen ich übrigens übereinstimme. Man sollte nämlich mit seinen Nachbarn in Frieden leben. Man sollte Freundschaften forcieren und Freundschaft und Friede geht nicht gegen, sondern immer mit den Menschen, die man eben halt als Freunde haben möchte. Und heute heißt die Devise Frieden gegen Putin. Und ich glaube, keiner erkennt diesen Widerspruch, dass es Frieden gegen irgendjemanden nicht geben kann, sondern Frieden nur mit jemandem. Und diese Paradoxie wird überhaupt nicht klar. Und wenn ein Herr Zelensky sich jetzt hier, Entschuldigung, aufspielt und die größte Volkswirtschaft der EU dermaßen in Ungnade fallen lässt, ich muss ehrlich sagen, die einzige peinliche Situation, die ich erkenne, ist die Reaktion der Bundesrepublik darauf, nämlich Herrn Zelensky nicht in seine Schranken zu weisen. Und zwar nicht, dass er sagt, er will ihn nicht in dem Land haben. Das ist, glaube ich, gar nicht wirklich wichtig, sondern die Art und Weise, wie man hier mit deutschen Politikern einfach umgeht. Und ich bin kein Verfechter für die deutschen Politiker. Aber das ist einfach untragbar. Und das ist das einzig Peinliche. Und da fehlen einem wirklich die Worte.
Ja, den bösen Ivan wird's natürlich freuen, wenn er so viel Uneinigkeit im gegnerischen Feld sieht. Da kommen wir auch gleich noch hin. Vielleicht noch mal als Hintergrund. Also die Ukraine fordert ja von Deutschland auch, die Lieferung schwerer Waffen, Panzer, Artilleriegeschütze. Und im Moment ist das ja wie eine Drehtür in Kiew. Die westlichen Spitzenpolitiker geben sich die Klinke in die Hand bei Herrn Selenskyj. Da sind angereist die Vertreter Polens, Großbritanniens, Österreichs, Tschechiens, Sloweniens und der Slowakei. All die Regierungschefs sind jetzt schon nach Kiew gereist, um der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer den Rücken zu stärken, schreibt NTV. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war dort letzten Freitag. Und aus Deutschland kommen deine Lieblingspolitiker, die sind gestern eingetroffen, nämlich führende Parlamentarier der Ampelkoalition. Die waren aber nicht in Kiew, sondern im westukrainischen Lviv. Und dort wollten die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa sich mit den ukrainischen Parlamentsvertretern treffen. Und das sind in Person Michael Roth, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter.
Ja, was soll man dazu sagen? Da haben wir natürlich jetzt wirklich die links-rote Koalition mehr oder weniger direkt an der Macht stehen, die natürlich dieses Spiel der NATO vielleicht nicht durchblicken, zumindest unkommentiert und unhinterfragt einfach ja, durchsetzen.
Und diese drei hatten auch zuletzt auf Tempo gesetzt, was die Waffenlieferungen angeht. So, und es geht ja jetzt auch darum, dass von allen möglichen Seiten ein Embargo gegen Russland gefordert wird. Die EU diskutiert darüber, sollen wir ein Ölembargo verhängen, was Gas angeht, was ja sehr knapp ist in Europa, vor allem in Deutschland. Da gibt es geteilte Meinungen. Die Politiker sind eigentlich fast alle dafür, ein Embargo gegen Russland zu verhängen. Herr Scholz, der will das noch nicht so, weil er natürlich auch mit den Industrie- und Wirtschaftsvertretern zusammentreffen muss, die das ganz und gar nicht wünschen. Und ich denke mal, viele Bürger auch nicht, wenngleich Umfragen zeigen, also öffentliche Umfragen, dass es doch ein großer Teil sein soll. Nicht der größte, aber fast die Hälfte. Für mich sehr schwer vorstellbar. Und der Steinmeier ist da ja auf jeden Fall politisch korrekt, denn er sagt also, den Bezug von Öl und Gas aus Russland wolle Deutschland so schnell wie möglich reduzieren. Er schränkt aber ein, wir sagen auch mit Blick auf unsere Wirtschaftsstruktur, zu der eine starke Chemieindustrie gehört, geht es nicht ganz so rasch, wie manche sich das gegenwärtig wünschen. Derjenige, der die Sanktionen ausspreche, dürfe sich nicht stärker schädigen als den Sanktionierten. Also Steinmeier scheint schon die Gefahr zu erkennen, dass es die Russen letztendlich nicht so hart treffen könnte wie am Ende Deutschland.
Naja, jeder Sachverständige weiß das. Nun kann ich nicht beurteilen, ob Herr Steinmeier diesen Sachverstand besitzt. Aber er ist natürlich zurückgerudert gegenüber seinem damaligen Steinmeier-Plan, den er ja hatte. Das war nämlich, die Ukraine in Frieden zu bekommen durch eine Separation der Ostukraine mit der Westukraine. Und das ist ja das, was Selenskyj ihm vorwirft. Und jetzt muss er seine gesamte Russlandpolitik aufgrund der US-amerikanischen NATO-Vorgaben komplett aufgeben. Er darf auch nicht mehr seine Meinung sagen, das kann man hier deutlich erkennen, sondern er muss hier in das Horn der ganz normalen Propaganda mit reinstoßen und muss sich gegen Russland aussprechen. Das nimmt natürlich Russland sehr wohl wahr. Und sie merken, dass natürlich die Wankelmütigkeit auch der deutschen Bevölkerung gegen Russland weitaus größer ist, als man das in den Medien versucht zu kolportieren. Denn ich kenne zum Beispiel unglaublich viele Menschen, die sagen, das, was hier mit Russland gemacht wird, ist einfach pauschal und das ist eben halt undurchdacht und das ist propagandistisch. Man erkennt das doch schon in großen Zügen. Aber was soll Steinmeier machen? Er ist auch nur ein Spielstein in der Figur und lebt von Befehl und Gehorsam. Das ist nun einmal so.
Er ist natürlich auch gebunden an seine Sozenfreunde. Und wenn wir mal überdenken, Steinmeier und Schröder, Gerhard Schröder, sind immer schon enge Buddies gewesen. Dazu gehört auch Sigmar Gabriel. Also das ist ja die SPD-Spitze, die lange die Belange der Partei auch orchestriert hat. Und es ist natürlich klar, dass auch Olaf Scholz in gewisser Weise dazugehört und dass die aufgrund der Schröder-Freundschaft zu Putin, zu Russland, auch seiner Aufsichtsratsposten, die er da hatte in russischen Unternehmen, dass die natürlich nicht Knall auf Fall einfach von heute auf morgen sagen können, wir vergessen unsere Vergangenheit, da würden sie auch voreinander das Gesicht verlieren und stimmen hier völlig neuen Plänen zu, die selbstmörderischen Charakter haben.
Natürlich, wobei also die Parteivorstände, denken wir an das Godesberger Programm, natürlich mehr oder weniger auch nach bestimmten Vorgaben ihre Grundausrichtung zu entscheiden haben. Also man kann also durchaus in der Partei ins Gegenteil umschlagen. Ich denke an die Zeit, als in den 80er Jahren es eine Partei gab, das waren die sogenannten Republikaner. Und die Republikaner waren das Feindbild zum Beispiel für die Grünen. Heute haben ja die Grünen die Republikaner rechts überholt und sind zu einer Kriegstreiberpartei geworden, die einen Nationalismus und auch einen Rassismus fördern, zum Beispiel indem sie das russische Volk pauschal auch isolieren und pauschal auch diffamieren. Das sind ja rassistische Tendenzen. Wenn das also ein Republikaner damals gesagt hätte in den 80er Jahren, dann wäre das ein Riesen-Fauxpas gewesen. Das gehörte heute zum Standard-Vokabular der Grünen und auch der Roten. Also insofern ist immer die Frage, wer gibt oben an, was unten zu passieren hat? Und auch die Parteien sind nicht frei in ihren Entscheidungen. Das glauben sie zwar, aber sie werden letztendlich sofort zur Raison gebracht, wenn sie mal nicht so spuren, wie es sein soll.
Also der Riss, der jetzt durch die Parteiseiten geht und die ja eigentlich eine Koalition sein sollen, der wird deutlich. Denn wie du gerade sagtest, die Grünen haben die ganz Rechten noch weiter rechts überholt und stehen offenbar auf einer anderen Scholle als zum Beispiel die SPD-Mitglieder. Und es wird jetzt sehr schwierig sein. Aber diese Ereignisse, die wir hier besprechen, die zeigen uns das ja, dass auch dort die Dinge wackelig sind. Und Herr Steinmeier war ja außerdem großer Befürworter von Nord Stream 2. Und er, so heißt es, gilt als Architekt der russlandfreundlichen Politik der Bundesregierung. Jetzt kann man sagen, das hat die Bild-Zeitung berichtet, nach Steinmeiers Fehlereingeständnis, er hat sich ja dann entschuldigt und hat gesagt, war falsch, was ich gemacht habe. Also der muss jetzt schon abrücken, wenn er noch weiter mitspielen will. Und danach gab es, wie die Bild sagt, auch Lob für ihn, und zwar von dem Ukraine-Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Der sagte, dass Steinmeier jetzt Fehler in seiner Russlandpolitik eingeräumt habe, sei ein erster Schritt. Es reiche aber nicht. Es müssten auch Taten folgen. Aber es folgen im Moment noch keine Taten.
Also man muss wirklich lachen, wenn man sowas hört, dass irgendein kleiner Botschafter aus einem fremden Land, der weder zu unserem Bündnis gehört noch zur NATO gehört, hier einen Bundespräsidenten der größten europäischen Volkswirtschaft anweist, lobt und tadelt, als wäre das ein kleiner Untergebener. Ich frage mich, wie soll sich denn dabei der deutsche Bürger fühlen, wenn auf dieser Ebene Politik gemacht wird? Also damit fliegt es ja noch mehr auf. Wie kann es nämlich sein, dass ein solcher Botschafter oder ein solcher Präsident wie Zelensky, der uns ja als Held verkauft wird, dass der so viel Selbstbewusstsein hat, dass er sich das überhaupt anmaßt, so etwas so zu bringen? Das hat ja auch mit einer diplomatischen Ausdrucksweise nichts mehr zu tun. Das ist ja wirklich ein Anpöbeln im Prinzip wie ein kleiner Junge, der niedergemacht wird. Das ist ja wirklich unfassbar. Und jetzt muss man sich fragen, wo kommt die Energie her, wo kommt die Order her? Und wenn man dann eben halt seit 2014 die Politik in der Ukraine verfolgt und die Einflüsse aus anderen Flüssen, beispielsweise des Pentagon, der NATO-Strukturen, nochmal, die NATO ist ein amerikanisches Militärbündnis, weder ein Verteidigungsbündnis, sondern ein Militärbündnis, die sowohl verteidigen als auch Kolonialisierungszüge gemacht haben. Das haben wir ja nun alle gesehen. Die aber vor allem eben halt eines noch zum Ziel haben, ihre eigenen Mitglieder, die man nicht mag oder die auf anderen Ebenen zu Konkurrenten werden, dass man sie dann eben halt sogar ausschalten kann. Also es ist immer klarer, und deshalb wiederhole ich das so oft und ich bitte da um Verzeihung für diejenigen, die das schon so oft gehört haben.
Ja, ich kenne das ja täglich.
Ja, die hängt schon zum Hals raus.
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Wirklich nicht. Ich schätze deine Einordnungen und deine Expertisen sehr. Und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn du nicht wärst.
Ja, das stimmt wohl. Aber das ist mehr räumlich bedingt. Aber ich glaube ganz einfach, ich glaube wirklich mehr. Also wir müssen einfach lernen, dass zum Beispiel eine Tagesschau, ein Heute-Journal und so weiter jeden Tag auch dieselben Metapher bringt. Und dann muss man mir das Recht zugestehen, dass ich auch meine Metapher bringe. Wobei ich habe nicht den Anspruch auf Wahrheit, sondern meiner Wahrnehmung und spreche hier von Meinungen und von Kommentaren und nicht von den sogenannten reinen Fakten, die uns andere verkaufen. Und ich sehe die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen auch mittlerweile als reine Meinungssendungen, die also mit den objektiven Daten wenig zu tun haben, sondern vor allem Bilder gestalten, dass das fertige Weltbild präsentiert wird. Nicht mehr die Fakten, dass die Menschen selbst eins machen können, sondern fertige Weltbilder. Und da muss man auch ein bisschen gegensteuern, wenn man eine andere Perspektive hat.
Von der Berichtsphilosophie zurück zu den aktuellen Nachrichten. Es gibt einen Beitrag des Fokus-Korrespondenten Ulrich Reitz, sehr einflussreich, schreibt immer ganz interessante Texte. Und der überschreibt seinen heute veröffentlichten Artikel: Auf die Ohrfeige Selenskys folgte die Ohrfeige Dudas. Und hier heißt es, dass die Ausladung des Bundespräsidenten bei übrigens gleichzeitiger Einladung des Bundeskanzlers in die Ukraine drastische Folgen habe. Also das hatten wir gerade noch gar nicht berichtet, dass Herr Selenskyj aber gleichzeitig gesagt hat, also der Scholz, der kann gerne kommen, der soll mal herkommen. So, man deutet es allgemein selbst bei den Mainstream-Medien damit, dass er sagt, mit dem kann ich konkret über Zahlen, über Lieferungen von Geld, von Panzern, von Waffen verhandeln. Und hier heißt es in dem Artikel bei Fokus: Treibt der ukrainische Präsident Deutschland in eine Isolation, um schwere Waffen zu bekommen? Jedenfalls ist Selenskyj nicht alleine unterwegs. Und er sagt auch gleich, für Wladimir Putin ist es damit prima gelaufen, denn die Ausladung des deutschen Bundespräsidenten ist viel mehr als die Ausladung des deutschen Bundespräsidenten. Denn Selenskyj erzählt mit seinem undiplomatischen Affront noch eine weitere Geschichte. Und die mache auf einen Schlag klar, was Deutschland für seine Nachbarn ist. Ein Wackelkandidat, ein unsicherer Kantonist. Polens Präsident Duda fährt mit seinen drei Präsidentenkollegen aus dem Baltikum nach Kiew. Steinmeier hätte bei diesem riskanten Trip dabei sein sollen, aber die vier reisen ohne ihn. Und die Idee, mit Steinmeier gemeinsam zu Selenskyj zu fahren, stammt wohl aus Polen, und zwar von dem Staatschef Duda. Auf die Idee, nach Selenskys Separatabsage an Steinmeier die Reise aus Solidarität mit den Kollegen fallen zu lassen, kamen aber weder Duda noch die Balten. Und für diesen einen Moment weiß nun Putin, was er von der so angeblich unverbrüchlichen Einigkeit des Westens zu halten hat.
Ja, also Putin kann hier natürlich relativ schnell ableiten, denn er hat auch gemerkt, und es ist ihm nicht entgangen, dass zum Beispiel ein Joe Biden vor kurzem noch in Polen war und jetzt der polnische Präsident mit einem ähnlichen Selbstbewusstsein auftritt wie Selenskyj, wo man ja schon seit 2014 massiven Einfluss nimmt. Und wir erkennen, dass Polen und auch Ukraine sich entwickeln zu Relaisstationen der eigentlichen Politik. Das heißt, es werden die politischen Entscheidungen jetzt nicht mehr sichtbar aus Washington direkt geführt, sondern über ihre Lautsprecher, die man dort installiert hat. Und das soll dem Bürger dann das Gefühl geben, dass von dort die Entscheidungen stattfinden würden. Weder ein Duda noch ein Selenskyj würden sich wagen, gegen die deutsche Wirtschaft dermaßen vorzugehen, wenn sie nicht in irgendeiner Form einen Daumen hoch bekommen hätten aus einer selbsternannten Weltmacht, die sich auch gerade im Absturz befindet.
Man fragt sich nur immer wieder, warum ist kein anderes Land, sondern immer nur Deutschland, das Land, das wie ein Opfer dasteht.
Ja, das ist ganz logisch zu erklären. Das kennen wir schon aus dem Morgenthau-Plan. Das große Problem aus der westlichen US-amerikanischen Sichtweise ist, dass der Geist Deutschlands, nämlich der Dichter und Denker, so war es früher mal, sich in Verbindung bringt mit dem größten Rohstoffinhaber dieser Welt. Denn das ist die größte Gefahr. Und aus diesem Grunde Intermarium-Konzept, aus diesem Grunde permanente Kriege und dieses permanente Entzweien. Die Freundschaft zwischen Europa und Russland darf auf gar keinen Fall kommen. Nochmal, es gibt nur einen Frieden gegen Putin. Und kein Frieden mit Putin. Das ist der Punkt. Und diese Absurdität, die muss sich langsam durchsetzen, dass die Menschen das verstehen.
Also wir kommen mal zurück hier zu diesem Beitrag, der wirklich interessant ist. Also der Ulrich Reitz sagt, auf die Ohrfeige Selenskys folgte also eine Ohrfeige Dudas. Sie konnte aus zwei Gründen stattfinden. Also deinen Grund, dass sie grünes Licht aus USA haben, das steht hier so nicht. Aber das wäre vielleicht tatsächlich der dritte Punkt. Er sagt, erstens teilt die polnische Regierung das Urteil Selenskys über die zaudernden Ex-Putin-Freunde in Berlin. Und zweitens ist es für die Polen eine willkommene Gelegenheit, um den Deutschen vor Augen zu führen, dass deren außenpolitische Rolle in Europa an ihr Ende gekommen sein könnte. Und diese Rolle habe der Bundespräsident in seinen Mea Culpa Statements ganz gut beschrieben. Sie bestand darin, an der Idee von Deutschland als Brückenbauer zu Russland viel zu lange festgehalten zu haben. Noch als Deutschlands Partner, gemeint waren nicht nur die Polen, sondern auch die Amerikaner, bereits sehr laut davor warnten.
Ja, man muss hier vielleicht ganz kurz geschichtlich noch einen Aspekt mit hinzufügen, um es noch besser zu verstehen, warum dieses Aggressionspotenzial von Polen gegenüber Deutschland so groß ist. Im Kaiserreich zum Beispiel, 1871, gab es gar kein Polen. Das gehörte mit zu diesem alten deutschen Kaiserreich. Polen ist erst nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, neu im Jahre 1919. Das ist wirklich auch ganz wichtig. Und man muss dazu wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir kennen, ist ja Deutschland dreigeteilt gewesen. Das wissen übrigens auch die wenigsten in der deutschen Geschichte. Es wurde die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und die kommissarischen Gebiete, die durch Polen gesteuert wurden, weil Russland eben nur mit Königsberg mehr oder weniger oder mit Kaliningrad zufrieden war. Ich möchte das mal so kurz darstellen. Das heißt, hier gibt es oder gab es über Jahrzehnte unglaublich viele Probleme, die aufgetaucht sind, was diese jenseits der Oder-Neiße-Linie-Gebiete anbelangte. Und dieses Problem ist nicht wirklich final gelöst worden. Das müsste final gelöst werden. Das müsste Polen längst richtig offiziell staatsrechtlich übertragen werden. Und das sagt, es ist durch die 2+4-Verträge gemacht worden. Ich habe da sehr ernstzunehmende Zweifel von verschiedenen Verfassungsrechtlern oberster Klasse erfahren. Und genau das ist das Problem. Man versucht eben halt immer wieder so ein paar Feuerchen am Köcheln zu haben. Und es geht mir eben darum, dass wir möglichst klare, formal juristische Grundlagen brauchen. Und die sind zwischen Deutschland und Europa eben nicht wirklich sauber geklärt. Und das spielt eben halt auch noch eine kleine Rolle. Und Polen ist froh über jeden Impuls, den sie bekommen haben, um dabei gegen Deutschland vorzugehen. Und ich glaube, eigentlich wollen alle nur in Frieden leben. Und das könnte man ganz entspannt regeln.
Ja, ich will noch mal ganz kurz ergänzen. Also Polen ist nicht erst gegründet worden, sondern es gibt natürlich... Ja, genau. Also das wollte ich nur noch mal klarstellen. Ja. Es gibt natürlich eine lange Geschichte Polens, die bis ins Jahr 1000 zurückreicht, wo da schon erste Aufzeichnungen vorliegen. Vielleicht sogar noch früher zum Römischen Reich. Auch da gab es da wohl schon Erwähnungen.
Ja, das ist auch wichtig. Und jeder Staat und auch Polen braucht eine wirklich absolute Souveränität. Aber diese Souveränität sollte natürlich von den Menschen selbst hergestellt werden. Hätte man längst machen können, wurde aus meiner Sicht durch diese zerreibende Westpolitik der USA tatsächlich auch wirklich verhindert, dass zu viele Unsicherheiten drin sind. Diejenigen, die geschichtlich versiert sind, wissen ganz genau, was ich meine. Die anderen können sich einfach mit beschäftigen.
Ulrich Reitz sagt in diesem Fokus-Artikel Folgendes. Er sagt, die Reise der Osteuropäer ohne Steinmeier nach Kiew sei auch eine Art Demonstration. Die unausgesprochene Botschaft lautet: Nun könnt ihr es alle sehen. Die Gewichte in Europa haben sich verschoben, weg von Deutschland, hin zu uns. Es ist auch eine Quittung für die deutschen Alleingänge, schreibt Ulrich Reitz, denn in Polen und in der Ukraine ist der Versuch der deutschen Politik und der deutschen Wirtschaft gleichermaßen unvergessen, über die Putin-Schröder-Pipeline zu seinem eigenen wirtschaftlichen Wohl Geopolitik zugunsten Russlands zu Lasten der Osteuropäer zu machen.
Ja, das alles bestätigt genau meinen kurzen Einwurf, den ich damit gemacht habe, nämlich an der Stelle, weil die Politik, diese Alleingänge, die Deutschland gemacht hat, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, sogar nach dem Ersten Weltkrieg, nicht allein auf Basis der deutschen Politiker geführt wurde, sondern schon immer auf der Basis auch einer alliierten Konstruktion, die da drüber stand. Ich glaube, damit habe ich es deutlich gesagt. Und nochmal, wer diese Dinge anspricht, ich spreche diese Dinge an, weil ich mir Frieden wünsche und klare, nationale, saubere Strukturen in Freundschaft als Verbindung, das ist die Grundlage. Und solange diese Grenzstrukturen nicht hundertprozentig geklärt sind und auch die Machtstrukturen nicht auf der Landesebene ganz klar geführt werden können, sondern von außen mehr oder weniger Spielsteine geführt werden. Und wir haben das gesehen, in der Vergangenheit wurden die deutschen Politiker wie Spielsteine auf einem Schachbrett hinterhergeschoben. Und zurzeit befinden wir uns mehr oder weniger in der Aufgabe der gesamten Parteienlandschaft Deutschlands. Und die Politiker werden regelrecht nur noch zusammengekehrt und werden in einen Topf reingeschmissen und werden dann durchgerührt. Und jeder, der noch irgendwo Kraft hat, hebt die Arme hoch an der richtigen Stelle, um noch ein bisschen am Tropf zu bleiben. Das ist genau das Problem.
Ja, und auf dieses gerade geschilderte Bild zahlt die Politik von Olaf Scholz ein. Er verweigere sich, so der Fokus, einem Gasembargo, das die Ukraine von Deutschland fordert. Und er weigert sich, schwere Waffen an das Kriegsopfer zu liefern, aus Angst vor Russland. Es ist, schreibt Reitz, ein deutsches Doppelnein. Und da sei sie wieder, die Kombination aus Geld und ohne mich. Jedenfalls in den Augen der anderen. Polens Regierungschef Morawiecki brandmarkte schon den steinernen Egoismus Deutschlands. Die Folgen könnten gravierender kaum sein. Mit dem Ukraine-Krieg wird der Westen östlicher und amerikanischer zugleich. Denn was schon nach dem Zerfall der Sowjetunion und erst recht nach dem russischen imperialistischen Comeback in den Nullerjahren galt, so ist es hier formuliert, gilt heute nach Putins Angriffskrieg umso mehr. Wenn Osteuropäer wegen Russland um ihre Sicherheit fürchten, rufen sie nicht in Brüssel an, sondern in Washington.
Ja. Und kein Wort darüber, dass jeden Tag Tausende von Kubikmeter russisches Gas durch die Ukraine fließen und die Ukraine Millionen und Abermillionen an den Durchfluss des russischen Gases verdient. Das wird nicht einmal als Widerspruch einmal hinterfragt, denn dann würden sich die entsprechenden neuen Fragen öffnen und man könnte endlich mal klar offen diskutieren und dann ist man auch relativ schnell am Minsker Abkommen und so weiter. Und dann würde man relativ schnell auch hinkommen durch die Kenntnisse, nämlich objektiver Fakten, wie man hier ganz schnell Frieden reinbekommt. Aber ich habe das Gefühl, die Angst vor dem Ausbruch des Friedens in Europa ist das größte Problem, was man zurzeit hat auf der jenseits des Atlantiks.
Ja, genau, jenseits des Atlantiks, genau. Und hier gibt es ein Resümee, das heißt also, mit einem Schlag sind jetzt die deutsch-ukrainischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt angelangt. Selenskyj hat sich und seinem Land mit der demonstrativen Absage an Steinmeier, es handelte sich um eine Weltnachricht, es ist tatsächlich überall gemeldet worden, nicht nur selbst geschadet, weil simple Kriegslogik, alles was Russland hilft, schadet der Ukraine. Überdies gibt es zum ersten Mal deutsche Kritik am ukrainischen Präsidenten, die schon länger schwelt, aus Rücksicht auf das Kriegsopfer aber unterdrückt wurde. Sie kommt von einer führenden Sozialdemokratin und einem führenden Liberalen, der gerade eingestanden hat, sich in Russland geirrt zu haben. Also und hier wird zitiert die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die heißt Aydan Özogüz und Sie findet es irritierend, dass die Ukraine so ziemlich alles von uns fordert, wörtlich, den Bundespräsidenten aber nicht sehen möchte. Es sollten lieber der Bundeskanzler oder andere Mitglieder der Regierung kommen. Und Wolfgang Kubicki hat sich auch eingemischt und schraubte eine eventuelle Scholz-Reise gleich zur Koalitionsfrage hoch. Sagt wörtlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kanzler einer von der FDP mitgetragenen Regierung in ein Land reist, das das Staatsoberhaupt unseres Landes zur unerwünschten Person erklärt. Und damit habe all diese Absage-Arie noch eine zweite innere Dimension, denn sie leitet sich aus der Ausladung Steinmeiers bei gleichzeitiger Einladung für Scholz ab. In den Worten des ukrainischen Botschafters Melnik, der Selenskys lautstarker Aussage folgt, kommt Folgendes: Es sollten lieber der Bundeskanzler und andere Mitglieder der Regierung kommen, die konkrete Entscheidungen über eine weitere massive Unterstützung der Ukraine treffen.
Ja, wir sehen diese kläglichen Versuche, sich gegen diesen Mainstream ein bisschen aufzubäumen. Und wir merken eben halt, dass die Vorgaben so klar sind. Das ist also die freie Welt, wo jeder sich selbst entwickeln kann, wo jeder seine eigene Position haben kann, demokratische Prinzipien im Rahmen einer Republik leben darf. Das ist die Welt, die es zu verteidigen gilt. Und wir merken, dass jeder, der auch nur einen Hauch aus dieser Bandbreite der Vorgaben austritt, sofort eingenordet wird. Und dann war's das. Und kurz darauf ist die große Entschuldigungsarie da. Man zieht wieder alles zurück. Das ist das, was man als Freiheit bezeichnet.
Andreas, gestern Abend gab es im ZDF die Sendung mit Markus Lanz. Und auch da hat man die Sendeminuten, die wertvollen und teuren, dazu genutzt, um gegen die Russen zu hetzen. So einfach kann man das sagen. Und wenn wir über Frieden reden und wenn wir eigentlich über das Ziel der Menschen für Frieden sprechen und gleichzeitig beobachten müssen, wie im Moment auf eine unnachahmliche Weise gegen alles, was russisch ist, gehetzt wird und gebasht wird, dann kann man nur noch weglaufen. Also, da haben bei Markus Lanz in seiner Talkshow hat man diskutiert, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte. Und da ist eine sogenannte Sicherheitsexpertin zu Wort gekommen, die übrigens auch Mitglied ist im Weltwirtschaftsforum, Florence Gaub. Und die hat dem russischen Volk eine minderwertige Denkweise und dem Westen eine moralische Überlegenheit attestiert. Demnach würden auch massive menschliche Opfer auf russischer Seite den Krieg nicht beenden. Sie hat wörtlich gesagt: Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zum Tod haben. Und ich meine, wir haben so Diskriminierungsgesetze und so ja in den letzten Jahren immer enger gezogen. Also wenn ich sowas sehe, dass wenn jemand auch europäisch aussieht, aber kein Europäer ist. Und es geht ja noch weiter, was die Frau Gaub so sagt. Sie sagt noch, also wir sind die ganze Zeit in so einer Haltung gegenüber Russland, wie die Bulldogge, einfach nur ruhig halten. Und man könnte Putin vielleicht zum Aufgeben zwingen, indem man ihm Angst einjage, wenn wir mit noch mehr Drohgebärden mehr agieren.
Ich stelle mir vor, dass in einer solchen Sendung von Herrn Lanz jemand auftreten würde, der würde die afrikanischen Einwanderer dermaßen titulieren und mehr oder weniger in den Bereich der Untermenschen reinschieben. Denn das ist das, was man hier erkennen kann. Ich glaube, es wäre eine Dramatik, die sich keiner vorstellen könnte und alle Boulevardblätter wären voll und derjenige, der das bringen würde, müsste auf der Stelle zurücktreten. Mich erinnern diese Aussagen dieser Dame, dieser Florence Gaub, sie ist übrigens eine Politologin, sie gilt als Militärexpertin und war von 2009 bis 2013 übrigens am NATO Defense College beschäftigt. Und von 2013 bis 2018, da arbeitete sie zum Beispiel im Institut der EU-Union für Sicherheitsstudien in Paris, also auch im Bereich der NGOs natürlich sehr stark drin. Wir wissen ja auch, dass sie im WEF ist. Und gerade auch die Beobachtung, wofür sie bekannt ist, nämlich der Postkonfliktentwicklungen im Irak, Libanon, Libyenkrieg, untersucht sie also gerade arabische Streitkräfte und Konfliktstrukturen und die geopolitische Bedeutung der arabischen Region. Wir reden hier also von dem arabischen Frühling. Und der arabische Frühling war im Prinzip eine Zerstörung der Menschen, indem man sie gegenseitig aufgehetzt hat und mehr oder weniger in Bürgerkriege hineingebracht hat. Und diese Architekten dieser arabischen Frühlingsaktionen, die kann man hier in meiner Sicht schon fast ein bisschen ableiten. Also Frau Gaub ist aus meiner Sicht eine transatlantische und WEF-Hardcore-Funktionärin. Und ich sage das deshalb in dieser klaren Form, weil mich erinnern Ihre Aussagen an Herrn Professor Harari, der sich nämlich hinstellte und bestimmte Menschen als nutzlose Fresser bezeichnen, die im Rahmen der neuen Transformation, die man erwartet, keine Funktion mehr haben und also ihre Menschenwürde damit verlieren und damit als minderwertiges Material bezeichnen. Also eine Euthanasie-Richtung eingeschlagen haben. Also in einer Form, gerade in der deutschen Geschichte, die einen den Atem stocken lässt, so etwas. Und dass bei dieser Geschichte, wie Herrn Lanz, solche Aktionen gelaufen sind und solche Sachen unkommentiert in den Raum gestellt werden können, dass zum Beispiel die Russen, die aus Mongolen bestehen, da gibt es zum Beispiel viele Juden in Russland, das möchte ich mal festhalten, ein großer Teil der Juden leben in Russland, gerade im Osten. Die ganzen asiatischen verschiedenen Völker bis in den Westen hin zu den sorbischen Völkern und so weiter, die sind nicht ethnisch alle identisch, denn Russland ist ein Vielvölkerstaat, nämlich in der Diversifikation und divers, wie man es ja so schön nennt, das ist ja das Zauberwort, wie es also gar nicht besser sein könnte. Und sie dann pauschal mehr oder weniger als minderwertig zu bezeichnen, da ist mir wirklich der Atem stocken geblieben.
Ja, es gab ja auch eine anwesende FAZ-Journalistin, Helene Bubrowski, und die hat eingeworfen, man müsse aufpassen, wenn man über die Russen rede. Zwar sei Putin ein Diktator und möglicherweise geisteskrank, doch dürfe man daraus keine generellen Schlüsse auf die Bevölkerung ziehen. Und da hat Frau Gaub widersprochen und hat gesagt, wir haben keine Signale, dass die Bevölkerung massiv gegen den Krieg ist. Und die Kritik der übrigen Talkgäste an all diesen Aussagen, die ist minus erfolgt, also ganz oberflächlich. Und beim Zuschauer bleibt letztendlich unterm Strich das Bild hängen, der Russe tickt eben doch anders und ist offenbar nur mit Gewalt zur Vernunft zu bringen.
Ja, und dabei fiel mir natürlich eines auf. Der Feminismus ist ja irgendwann mal an die Macht getreten und hat gesagt, wir müssen die Politik der alten weißen Männer dringend weghaben, denn alte weiße Männer erklären den Krieg und junge Menschen verlieren dann ihr Leben. Und jetzt sehe ich keine alten weißen Männer, sondern ich sehe junge weiße und sonstige Frauen, die dort beispielsweise sitzen. Es war eine reine Frau, und ich habe an der Kante also beim besten Willen keinen Unterschied feststellen können zwischen den angeklagten Entscheidungen von damals, die zu Kriegen führten, gegenüber dieser heutigen Kriegshetzerei, die man dort unter mehreren Frauen hatte. Also das fand ich schon mal bemerkenswert.
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob eine von diesen anwesenden Personen jemals in Russland war oder Russen kennt, vielleicht sogar mit Russen befreundet ist, um die Mentalität, die durchaus Unterschiede hat, auch wertschätzen zu lernen, aber auf jeden Fall mal kennenzulernen.
Zumal es ja nicht nur den Russen gibt, wie gesagt. Denn wenn ich sage, ich kenne den Europäer nicht, dann muss ich auch sagen, bin ich in Finnland oder bin ich in Sizilien? Und genau diese Vielfalt haben wir in Russland auch. Und wenn man das pauschal abwertet, dann wird es wirklich, wirklich ideologisch schlimm und an der Stelle natürlich auch totalitär.
Und wir wollen jetzt mal uns dem Thema Energieprodukte aus Russland zuwenden. Denn die Europäische Union berät ja darüber, ein Ölembargo auszusprechen gegen Russland. Und das Thema Gasembargo ist ja nicht nur nicht vom Tisch, sondern es wird ja von allen Seiten immer wieder herangetragen an die EU bzw. Deutschland. Und in der Tat ist Deutschland ja durchaus zögerlich mit dem Aussprechen eines Embargos gegen Russland. Also Deutschland unterstützt diese Pläne und Ziele, die zum Teil von der EU eben schon ganz öffentlich formuliert worden sind, zunächst nicht, weil sie natürlich auch wissen, die Gasspeicher sind leer und Deutschland ist einfach abhängig. Nun kann man sich das vorwerfen lassen, dass man da nur auf ein Pferd mehr oder weniger gesetzt hat, auf das russische nämlich, und nicht diversifiziert hat, aber Fakt ist Fakt und so ist es eben. Und jetzt machen sich aber doch schon so nach und nach die Mainstream-Medien und auch einige Leute, die damit zu tun haben, Sorgen und sagen, ja, was passiert denn dann überhaupt, wenn ein Embargo ausgesprochen werden sollte? Könnte ja auch von Russlands Seite ausgesprochen werden. Und dazu äußern sich jetzt immer mehr Medien und auch Forscher. Und es heißt also, bei einer sofortigen Unterbrechung, zum Beispiel der russischen Gaslieferungen, stünden in Deutschland 220 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung im Feuer. Und zwar aufgrund der hohen Unsicherheit über die für die deutsche Wirtschaft wichtigen Gaslieferungen aus Russland haben die Institute in ihrem Frühjahrsgutachten zwei Szenarien für die konjunkturelle Entwicklung berechnet. Das eine geht von fortgesetzten Gaslieferungen und keinen weiteren ökonomischen Eskalationen aus. Das andere von einem sofortigen Stopp russischer Gaslieferungen. Und bei einem Stopp der Gaslieferungen, das schreibt der Fokus, droht der deutschen Wirtschaft eine scharfe Rezession. Wirtschaftspolitisch käme es dann darauf an, marktfähige Produktionsstrukturen zu stützen, ohne den Strukturwandel aufzuhalten. Dieser wird sich für die gasintensiven Industrien auch ohne Boykott beschleunigen, da die Abhängigkeit von den bislang günstig zu beziehenden russischen Lieferungen so oder so rasch überwunden werden soll. Das sind also Einschätzungen vom Deutschen Institut der Wirtschaft, auch vom IFO-Institut und so weiter.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also ich habe ja gerade zum Beispiel hier auch die mittelständischen Betriebe hier gesehen. Da gibt es zum Beispiel den Konzern ZF, das ist die sogenannte Zahnradfabrik. Damals hieß es so, so sind die auch an den Markt gegangen. Die gibt es am Bodensee. Und dort werden aktuell die leitenden Mitarbeiter zum Beispiel auf das Abschalten des Gases im Betrieb vorbereitet. Das heißt, Produktionsstillstände sind sehr wahrscheinlich. Und solche Maßnahmen können fatale Auswirkungen mit sich bringen. Ich rede hier über den ZF-Konzern in Deutschland. Also es gibt bereits Notfallpläne zum Thema Erdgas, die werden ausgearbeitet. Also es wird jetzt gerade an die Mitarbeiter und an die Unternehmensstrukturen eine Aufforderung zur Erdgaseinsparung gefordert, damit also die Speicher bis zum Winter gefüllt werden können. Was übrigens definitiv selbst ohne Energieembargo nicht mehr möglich ist, weil man braucht permanent den Gasnachfluss, weil in den Wintermonaten immer mehr rausgeht als reingeht. Also es ist wichtig. Wichtig ist für mich eines hier. Die Firma ZF ist offenbar kein schützenswerter Kunde nach dem Energiewirtschaftsgesetz. Also es ist also nicht eine der wichtigen Strukturen der relevanten Unternehmen und wäre demnach in weiteren Eskalationsstufen unmittelbar von Anordnungen, also zur Erdgasreduktion, betroffen. Und die Firma bereitet sich logischerweise nun auf alle Szenarien vor und hat Abschaltszenarien entwickelt. Dazu gehören auch Maßnahmen wie Raumtemperatur in den Büros zu senken, Senkung der Kühlleistung der Klimaanlagen in der Produktion und so weiter. Die Versorgung von Heizkesseln zum Beispiel, die erhitzt werden müssen, anstelle von Erdgas, sollen jetzt mit Erdöl betrieben werden. Das geht wohl, aber ist natürlich wesentlich teurer. Sowie im schlimmsten Fall die gesamte Abschaltung von Öfen, zum Beispiel zur Wärmebehandlung von Stahl, könnte eben halt eine entsprechende Richtung sein. Das heißt, vielleicht mal ein paar Daten zur Zahnradfabrik Friedrichshafen. Das ist ja ein ein Zuliefererbetrieb einer Aktiengesellschaft, die mit Fahrwerktechnik sich beschäftigt. Also ich sehe zum Beispiel hier in USA Ram beispielsweise, die großen Pickups, die gebaut werden, die fahren alle mit ZF-Getriebe. Also das heißt also auch die gesamte Produktion zum Beispiel im Westen, also in USA, wird davon betroffen sein. Und die Mitarbeiterzahl von ZF, das ist also kein ganz kleiner Betrieb, beträgt 157.549 Menschen und zwar im Jahr 2021. Und die machen einen Umsatz von 38,3 Milliarden Euro. Auch wenn man ZF nicht wirklich kennt, weil die keine Produkte an die Endverbraucher verkaufen, sondern als Zulieferer für die vielen Betriebe liefert, die auf der gesamten Welt arbeiten, speziell im Automobilbereich und technischen Bereich, Getriebe und so weiter. Es geht hier um ein gigantisches Unternehmen, was für dieses Gebiet dort, Friedrichshafen, Bodensee, es ist ja eine Hochburg, ein solches Unternehmen in dem Gebiet aufzubauen. Die haben eine eigene Akademie gegründet und so weiter und so fort. Und es ist ein bewundernswertes Unternehmen, welches aus dem Mittelstand heraus entstanden ist. Und die werden mal einfach so auf Risiko gesetzt und könnten ganz schnell zum Sanierungsfall werden, um es ganz deutlich zu sagen.
Ja, es klingt so wie ein Vorsatz zur Zerstörung von Wirtschaft und Industrie. Und es gibt jetzt gleich mehrere Interviews, die Klaus Müller den Mainstream-Medien gegeben hat in den letzten Tagen. Er ist Chef, neu ernannter Chef der Bundesnetzagentur. Einige deiner Informanten hatten diesen Namen besonders hervorgehoben und haben gesagt, schaut euch bitte in Zukunft die Aussagen von Klaus Müller an, denn hieran werdet ihr erkennen, in welchem Tempo die Dinge hier vorangetrieben werden, nämlich eine Art Zusammenbruch. Und es gibt zum Beispiel hier ein Interview bei NTV. Da hat Klaus Müller sich geäußert im Frühstart in einer Frühsendung. Das ist die Morgensendung bei NTV. Und er ist befragt worden zu den bedenklich leeren Gasspeichern in Deutschland und einem möglichen russischen Lieferstopp. Und und was er da antwortet, das ist schon interessant. Also er ruft sowohl Verbraucher, also die Bürger und die Industrie dazu auf, jetzt ab sofort mehr Energie einzusparen als bisher. Und er sagt, aus Sicht der Speicherstände muss ich deutlich sagen, jeder und jede ist aufgerufen, auch schon heute dazu beizutragen, Gas zu sparen. Alles, was heute einen Kubikmeter Gas spart, ist gut. Und dann fügt er an, ganz großmütig, im Kinderzimmer oder bei älteren Menschen dürfe es natürlich etwas wärmer sein. Aber im Rest der Wohnung kann ich auch, sagt er wörtlich, über 17, 18, 19 Grad nachdenken. Das spare Geld, CO2 und Gas. Und die Verbraucher sollten sich aktuell zudem die Frage stellen, ob sie richtig heizen. Es lohne sich also prüfen zu lassen, ob die Heizung optimal eingestellt sei. Und bei einem möglichen Gasembargo gegen Russland oder einem vom Kreml verhängten Lieferstopp käme Deutschland mit den aktuellen Mengen und den eingekauftem Flüssiggas nur bis Ende des Sommers oder maximal Anfang des Herbstes. Und dann sagt Müller wörtlich, aber dann wären die Speicher richtig leer. Und das würden wir vor dem Winter nicht haben wollen. Von daher müsste schon jetzt deutlich eingespart werden. Die Frage, ob man tatsächlich noch 7-mal die Woche warm duschen müsste mit einer Gasheizung, die müsste man sich dann noch mal neu stellen. Und Andreas, da möchte ich dich jetzt mal fragen, wie will man denn eigentlich kontrollieren, ob ich 4-mal, 5-mal oder 7-mal in der Woche dusche? Und vor allem ist die Frage, wird dann Wasser einfach abgestellt?
Naja, das könnte durchaus sein. Wir haben ja hier letztendlich mit einem Hardcore-sozialistischen Gedankengut zu tun. Das geht übrigens nicht um Klimaerwärmung, es geht nicht um Umweltschutz, sondern es geht ausschließlich um ein Embargo gegen Russland. Das ist auch interessant.
Nein, er hat auch vom CO2-Verzicht oder der Reduzierung gesprochen.
Ja, aber das spielt jetzt plötzlich nicht mehr die große Rolle, weil wir ja gerade die Russlandwochen haben. Und da ist natürlich dann ein ganz anderes Spiel nach oben geschoben. Und man hat ja diese ganzen Teile natürlich immer am Köcheln. Natürlich kann es sein, dass irgendwann, wenn es zu viel, Energieentnahme gibt, denn das Wasser ist ja nicht das große Problem, sondern das warme Wasser, weil es ja vorher erwärmt werden muss und das kostet ja Energie. Und das ist eben wichtig, dass man verstehen muss, dass das Gas nicht unbedingt nur für die Heizung entscheidend ist, die man vielleicht zu Hause hat. Es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, ich habe keine Gasheizung zu Hause, ich bin ja gar nicht davon betroffen. Ich habe ja eine Elektroheizung oder ich habe irgendeine andere Fernwärme oder was auch immer. Nein, das ganze Problem ist, es braucht Energie für den Strom. Gas ist das Hauptproblem für den Strom. Und wenn der Strom abgeschaltet wird, auch das hängt damit zusammen, zu viel warmes Wasser entnehmen bedeutet auch zu viel Strom verbrauchen. Und dieser Strom wird wieder mit Gaskraftwerken konzipiert. Und das ist wichtig, dass man das versteht, auch wenn man, vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein, wie das mit dem Strom funktioniert.
Ja, also vielleicht machst du das, weil ich denke, wir haben nämlich heute bei unserem ersten Frühstückskaffee darüber gesprochen. Wir haben ja beide vor den Meldungen gesessen und ich habe dann die typische Frage einer Hausfrau oder die Frage einer typischen Hausfrau gestellt und habe gesagt, ja sag mal, wie ist denn das jetzt, wenn jetzt Gas rationiert wird für Firmen, aber auch für Haushalte vor allem? Und ich sage aber, ich habe ja gar keine Gasheizung, ich habe auch keinen Gasherd, bei mir läuft das alles über Strom. Dann bin ich doch gar nicht davon betroffen. Und da sagte Andreas, ja, das ist der große Fehler, den viele im Denken machen. Und deswegen würde ich dich bitten, erklär mal diesen Kreislauf.
Ja, also es ist übrigens keine Frage einer Hausfrau, das klingt ja fast schon ein bisschen diffamierend, sondern es ist die Frage einer hervorragenden Journalistin.
Ja, nein, ich bin aber auch Hausfrau und das aus Leidenschaft. Und das heißt nicht, dass ich mich damit diffamiert fühle.
Das ist schön, dass du das nochmal sagst, also Individualmanagerin. Und das ist wirklich so und das schätze ich auch sehr, denn das ist ja ein 24/7. Job. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal vielleicht zur Frage, wie funktioniert Strom? Ich möchte das mal vergleichen mit einem Wasserschlauch. Ich habe das irgendwann schon mal gemacht, ich mache es nochmal. Es gibt doch die großen Stauseen, die man hat. Und diese Stauseen haben Wasser beispielsweise. Und wenn man dort in diesem Stausee eintaucht, eine Tauchpumpe mit einem Kompressor, dann würde dieser Kompressor das Wasser herausziehen aus diesem Stausee und in ein Schlauchsystem pumpen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass dieser Schlauch immer einen bestimmten Wasserdruck haben muss. So ist das vergleichbar auch mit dem Strom, der produziert wird. Und dieser Wasserdruck auf dem Schlauch, der wird natürlich in dem Moment weniger, wenn irgendwo an diesem großen Schlauch oder an diesem Rohrleitungssystem ein Wasserhahn an irgendeinem Ende aufgemacht wird, weil in dem Moment natürlich der Wasserdruck abnimmt. Und in diesem Augenblick, wo der Wasserdruck abnimmt, muss sofort der Kompressor ein bisschen mehr Wasser reinpumpen, um diesen Minderdruck sofort wieder auszugleichen.
Du müsstest es schon dann so erklären, dass die Hausfrau es auch mitversteht.
Ja, also viel einfacher geht's nicht. Okay. Und wenn ich jetzt ganz viele Wasserhähne an diesem Rohrleitungssystem habe, an diesem Schlauch am Ende habe und die drehen alle gleichzeitig auf, dann bedeutet das, dass in dem Moment der Wasserdruck über Proportion runtergeht. Und das heißt, dieser Kompressor muss dann noch extrem viel mehr Wasser reinpumpen, um diesen Druck immer wieder auszugleichen. Und jetzt gucken wir uns das mit dem Strom an, um das zu vergleichen. Strom, der befindet sich nicht als Speicher in der Leitung, sondern der muss in dem Moment produziert werden, in dem Moment, wo er verbraucht wird. Das bedeutet, wenn ganz viele Leute jetzt ihre Stromabnehmer nutzen, Heizung anmachen, Waschmaschinen anmachen, dann fällt der Druck in diese, das nennt man dann beim Strom Spannung, in diesem System fällt er ab und der muss sofort ausgeglichen werden. Nun ist dort aber kein Kompressor dran, der das ausgleicht, sondern das müssen entsprechende Kraftwerke machen. Diese Kraftwerke aber werden im Rahmen der Rot-Grün-Ideologie immer mehr durch Windkraft und auch durch Solarzellen eben gemacht. Und die haben nun nicht immer die Möglichkeit, den Strom zu produzieren, weil zum Beispiel gerade Nebel ist. Und bei Nebel drehen sich weder die Windkrafträder, noch können die Solarzellen Strom produzieren. Und dazu braucht man dann die Kraftwerke. Und das sind zum Beispiel Gaskraftwerke. Und diese Gaskraftwerke springen dann sofort an, bringen eine extrem hohe Leistung, um dann sofort diese Spannung in dem Netz wieder aufzubauen. Zu auszufüllen, wie dieser Kompressor, der am Wasser hängt, den Schlauch wieder auffüllen würde. Das ist das ganze Prinzip. Bedeutet, wenn das Gas nicht mehr kommt, dann kann die Politik nicht mehr sagen, wir sorgen dafür, dass jetzt die Stromspannung aufgebaut wird durch Gaskraftwerke, auch wenn man gar keine Gasverbraucher selbst hat, sondern er kann dann nur noch eins machen, den Strom abschalten. Also wie die Wasserhähne plötzlich zudrehen und sagen, ihr bekommt kein Wasser mehr, weil es ist zu wenig Druck jetzt drauf. Und das sind genau die Probleme. Nun ist bei einem Wasserschlauch bei wenig Druck nicht gleichzeitig die Problematik, dass der Schlauch dann kaputt geht und für immer dann nicht mehr brauchbar ist. Und das ist beim Strom wesentlich sensibler. Kleinste Schwankungen führen nicht nur dazu, dass weniger Spannung drauf ist, sondern dass dadurch die gesamte Infrastruktur des Stromtransportes in Mitleidenschaft gezogen werden kann, es sogar zu einem Blackout kommen kann, dass also alle Spieler, die dort technisch genutzt werden, mehr oder weniger kollabieren. Und deshalb werden wir auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, achtet bitte darauf, dass ihr eine eigene minimale Stromversorgung habt. Und wenn das so ein Ecoflow ist, mit dem man zum Beispiel Strom speichern kann über einen großen Akku und kann also eine zu schnelle Entladung über eigene Solarzellen sogar verhindern oder zumindest reduzieren oder kann es damit sogar wieder auffüllen oder es auch eben über den normalen Strom, falls der Strom mal wieder kommt, zwischendurch wieder aufladen, dann ist man in einem gigantischen Vorteil. Denn wenn der Strom ausfällt im Rahmen eines Blackouts, dann wird es wirklich nicht nur zappenduster, sondern man kann das nicht mal eben so schnell wieder zurechtbiegen. Besser kann ich es nicht erklären. Es tut mir leid.
Nun hast du ja, also ich finde, du hast es jetzt doch so gemacht, dass ich dir folgen konnte. Das will was heißen. Wir machen das immer so, wenn Andreas eine Beschreibung versucht abzugeben, dann testen wir das nicht selten, ob ich es verstehe, weil ich sehe mich in diesem Punkt tatsächlich manchmal mit einigen ganz leichten und sehr bunt bemalten Brettern vorm Kopf. Ich bin keine wissenschaftliche Denkerin und Andreas ist halt Wissenschaftler. Und deswegen versuchen wir es immer hier auf den Punkt zu bringen, wobei ich finde, du hast eine Gabe, wirklich auch die kompliziertesten Sachverhalte immer wieder so darzustellen, vor allem die einfachsten Fragen zu stellen, die die logischsten sind und auf die man meistens nicht kommt selber, weil sie zu logisch sind.
Du bist wirklich süß, ich danke dir. Also es ist für mich einfach nur so, dass ich dieses Beispiel mit dem Schlauch gewählt habe, weil man sich den Wasserschlauch einfacher vorstellen kann. Und immer dran denken, Wasserdruck im Schlauch und Spannung im Netz beim Strom ist ungefähr vergleichbar.
Okay, wir lernen die ganze Zeit dazu. Ja, und das heißt aber mit anderen Worten, dass dieses Gasthema, und es wird eins richtig werden, denn deine Informationen lauten, es wird dazu kommen, zu einem Gasstopp aus Russland, was sehr ungemütlich wird für Sommer, Ende, Anfang, Herbst, Winter, natürlich, aber wahrscheinlich auch schon im Sommer, dass das also unmittelbar etwas mit der Stromversorgung zu tun hat und dass es eine Mangelwirtschaft sein wird, in die Menschen hier mit solchen Aussagen von Herrn Müller ja schon ganz klar hineingeführt werden. Sie werden vorbereitet werden darauf und er hat auch zuweilen einen Ton, der gar nicht angenehm ist, muss ich sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Interview mit der Zeit vorliegen, wo er lange Rede und Antwort gestanden hat. Das ist auch gerade erst veröffentlicht worden. Und da heißt es, Sie machen die Gasnotfallpläne für das ganze Land als Chef, neu ernannter Chef der Bundesnetzagentur, von Herrn Habeck übrigens ernannt, der ja bei Dienstantritt gesagt hat als Superminister, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und ich glaube, wir wohnen diesem Prozess bereits aktiv bei. Und also, was sehen diese Gasnotfallpläne vor, wird er gefragt. Und er sagt, in den ersten zwei Stufen geht es darum, Gas zuzukaufen, Gas einzusparen und Gas einzuspeichern. Nichtsdestotrotz bereiten wir uns auch für die dritte Stufe vor, für die Gasnotlage. Das ist die Situation, wenn das verfügbare Gas nicht mehr für alle reicht, die es benötigen. Dann müssen wir Abschaltverfügungen treffen. Und er wird dann gefragt, dieser Notfallplan sieht vor, Privatkunden und Einrichtungen wie Krankenhäuser als letzte vom Netz zu nehmen. Also wir reden hier vom Netz zu nehmen. Die Arbeitgebervereinigung Gesamtmetall fordert, man solle bestimmte Industriebetriebe den privaten Konsumenten vorziehen. Und er wird um seine Meinung gefragt. Und Müller antwortet, wir kriegen zurzeit pro Tag 10, 15 Briefe, die in diese Richtung gehen. In 99% der Schreiben steht, wer alles kein Gas einsparen oder nicht darauf verzichten könne oder vorrangig beliefert werden müsse. Konkrete Vorschläge, wer ohne Gas auskommen könnte, bekomme ich hingegen kaum. Dabei wäre das jetzt entscheidend. Andreas, ist das nicht ein bisschen sehr viel verlangt?
Das ist nicht nur naiv, das ist dreist. Aus meiner Sicht einfach dreist, denn man hat die Industrie als Vorzeigeindustriestandort in Deutschland etabliert. Das hat man uns über Jahrzehnte, über Jahrhunderte mehr oder weniger eingebläut. Deutschland war das Vorzeigeland einer funktionierenden, sauberen, ordentlichen Industrielandschaft. Und jetzt werden genau die Unternehmen, die noch vor wenigen Jahren als Vorzeigebetrieb dargestellt wurden, natürlich auch mit Energie, denn wenn einer effizient sein will und deutsche Unternehmen sind und waren effizient, die brauchen Energie. Und wenn man jetzt so arbeitet, wie das Herr Müller macht, bedeutet das, er ist ein ideologischer Hardliner, dem es eigentlich völlig wurscht ist, ob die Betriebe kaputt gehen. Er will einfach seine Ideologie durchsetzen. Und ihm ist es offenbar auch egal, wenn eine ZF am Bodensee oder eine VW-Konzern oder ein BMW oder ein Mercedes-Konzern zum Sanierungsfall werden und eventuell eben insolvenzbedroht sind oder tatsächlich in den Bankrott gehen. Das ist irgendwie schwer zu verstehen.
Er wird hier gefragt, der Herr Müller, Klaus Müller, falls das Gas dann am Ende doch nicht für alle reicht. Dann sagt er, ich glaube nicht, dass irgendein Unternehmer oder Verbandschef ernsthaft die Versorgung von Krankenhäusern zur Disposition stellen würde oder sich selbst als wichtiger als diese geschützten Verbraucher einstufen würde. Und Achtung, jetzt macht er dann eine Aussage, wo aus meiner Sicht ja der Schutz für die Bürger bereits aufgehoben wird. Er sagt, richtig ist aber, dass der uneingeschränkte Schutz für private Verbraucher schwer vermittelbar ist. Diese Regelung wurde zu einem Zeitpunkt getroffen, also diese Drei-Stufen-Plan, zu dem niemand die Fantasie hatte, die wir seit dem 24. Februar haben. Insofern finde ich eine Diskussion darüber legitim, ob es realistisch ist, jetzt europäische Gesetze zu ändern, wage ich zu bezweifeln. Darum ist es so viel wichtiger, was jetzt in der Frühwarnstufe oder in einer Alarmstufe passiert. Das heißt, es geht direkt an die Bürger.
Naja, und das steht natürlich jetzt im Widerspruch zu dem Bundeskanzler, der nämlich neulich im Bundestag gesagt hatte, wir haben uns lange vor dem Kriegseintritt Russlands in den bestehenden Ukraine-Krieg, nochmal, der läuft seit 2014 und am 24. Februar ist Russland mit eingestiegen in diesen bestehenden Krieg. Und Herr Olaf Scholz sagte ganz deutlich, dass man sich bereits auf alle Maßnahmen lange vor dem Krieg schon vorbereitet habe und war mit diesen Szenarien vertraut. Und jetzt sagt genau dieser Klaus Müller an einer anderen Stelle das glatte Gegenteil. Er widerspricht also Herrn Scholz. Daraus kann man erstmal sagen, okay, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut, oder es gehört zu einer Verwirrungsstrategie, weil er sagte, niemand konnte wissen, dass Herr Putin da plötzlich eingreift. Das steht ja da wieder hinter. Das heißt, die Putin-ist-Schuldkeule wird ausgepackt und damit ist für ihn dann jede Legitimation geregelt. Und irgendwie reicht das offenbar für den nicht denkenden Bürger aus, sich daraus dann sein Bild zu zimmern.
Ja, und Herr Müller, ich bleibe mal noch in diesem Interview, denn also das ist hinter der Bezahlschranke gewesen, deswegen nehmen wir nur ein paar Auszüge daraus, aber die allerwenigsten sogenannten Verbraucher lesen das, was hier drin steht. Deswegen gehen wir das hier durch. Er sagt, Müller, ich erlebe zurzeit sehr viel Gelassenheit bei den Bürgern und österliche Vorfreude, die ich jedem gönne, die aber nicht dem Ernst der Lage entspricht. Von der Politik, von der Gesellschaft und auch von der Wirtschaft wünsche ich mir eine große und ernst gemeinte Kampagne samt Anreizen und Modellen zum Energiesparen. Und dann wird er gefragt, wer denn aus seiner Sicht da teilhaben sollte. Und da sagt er, alle, natürlich alle. In jeder Branche gibt es Möglichkeiten der Effizienz, der Substitution, des Überprüfens der Produktionsketten. Außerdem wirkt der Preis, das ist mit das wichtigste und machtvollste Instrument. Aber die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit finde ich so nicht überall vor, sagt Müller.
Ja, und das Interessante ist, dass ja viele Bürger, die jetzt mehr oder weniger damit mehr oder den Abhang runtergestoßen werden sollen, ihres bisherigen Lebens, dass sie die Grünen aus Überzeugung gewählt haben, aber da haben sie natürlich andere Headlines für ihre Wahlplakate gewählt.
Ja, und die Geschichte geht noch weiter. Der Zeitredakteur spricht ihn dann auf die Privathaushalte an und sagt, sind denn die vollbeheizten Mehrzimmer-Single-Wohnungen? Oder ist die Sauna noch zu rechtfertigen, wenn es hart auf hart kommt? Und dazu sagt Müller, und dazu dann noch mal 10-mal warm duschen in der Woche mit der Gastherme. Nein? Ich glaube, dass das in einer Gasnotlage auf gar keinen Fall mehr zu rechtfertigen wäre und habe deshalb den uneingeschränkten Schutz hinterfragt. Nicht nur die Unternehmen, auch die Bevölkerung betrachtet die jetzige Situation nicht mit der angemessenen Ernsthaftigkeit. Und er sagt, man sieht die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine, man spendet, es gibt Solidarität, aber im privaten Gasverbrauch sehe ich das nicht abgebildet. Für viele Menschen mag das Szenario noch sehr abstrakt sein, aber es ist das Szenario, in dem wir auch von 1.500 bis 2.000 Euro Mehrkosten für die durchschnittliche Familie reden oder vielleicht sogar von 2.500 Euro oder noch mehr. Das wäre ohne weitere soziale Ausgleichszahlungen für einen Teil der Bevölkerung nicht zu verkraften. Andreas, dieser Tonfall, also es wird hier eine sorglose Gesellschaft beschrieben, die sozusagen tanzend in den Gasnotstand geht.
Ja, ich habe beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass die Volksdiener, die nämlich letztendlich als Beamte oder als Politiker fungieren und das Vermögen verteilen, was die arbeitenden Menschen produziert haben. Das einen sind ja die Vermögensbeschaffer, das sind die Arbeitenden und die Politiker und Beamte sind die Vermögensverteiler. Und die sitzen warm und trocken, haben ihre Bürgerrechte nicht einmal aufgegeben, obwohl sie dafür eine Entschädigung bekommen, nämlich sie können nicht arbeitslos werden, haben erhöhte Rentenbezüge und so weiter. Er ist einfach nicht davon betroffen. Und so spielt sich hier der Diener auf, das ist so wie eine Meuterei auf der Bounty, dass hier alles ins Gegenteil geschoben wird und der eigentliche Staatsträger, nämlich derjenige, der die Rechnung bezahlt, das ist der Bürger und Steuerzahler, der wird mehr oder weniger in den Hintern getreten und mehr oder weniger als Abschaum behandelt, während sich diejenigen, die das Geld dieser Steuerzahler mehr oder weniger hier ausgeben oder eben halt verteilen nach bestimmten Gießkannen, Prinzipien. Das ist übrigens ein normaler Vorgang, aber hier wird es dann eben halt komisch, der dann mal so ganz locker darüber spricht, friert ihr mir alle, ich bin nicht davon betroffen. Und das ist wirklich despektierlich gegenüber dem Volk und verachtend.
Ja, und hier wird er dann gefragt, die Deutschen müssen jetzt das Gas aus Ländern wie Katar kaufen. Da steht übrigens tatsächlich dann, dass die Deutschen nun das Gas aus Katar kaufen müssen, was ja gar nicht möglich ist, wie wir wissen. Wir haben die katarischen Unterhändler dazu gehört, die gesagt haben, das geht frühestens in ein paar Jahren. Die Zeit fragt dann, wird es hier noch schön warm sein in den Wohnungen, wenn die Deutschen im November die Fußball-WM in Katar schauen? Und Müller stellt nochmal klar, es geht nicht mehr darum, dass es bei uns schön warm ist. Denn ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass wir im nächsten Winter ohne russisches Gas zurechtkommen müssen. Also das sind schon ziemlich klare Worte, dass man auch weiß, was auf einen zukommt. Und er sagt dann hier an dieser Stelle noch einmal, dass hoffentlich das Kinderzimmer und das Babyzimmer ausreichend geheizt sei Oder dort, wo jemand pflegebedürftig ist, aber restliche Wohnung, schön warm, kann man nicht mehr versprechen.
Ja, er weiß natürlich nicht, er weiß ganz genau, dass das Gas nicht ausreichen wird. Das weiß er. Das wissen auch die ganzen Experten, die uns die Informationen als Whistleblower zukommen lassen. Denn diese Szenarien werden bereits gespielt. Man redet auch davon in internen Kreisen in den Ministerien, dass Ende 22 bürgerkriegsähnliche Situationen in Ballungsgebieten zum Beispiel durchaus in Erwägung gezogen werden. Ich will es mal vorsichtig aussagen. Es geht nicht um Angst machen, sondern es geht um eine Vorbereitung. Und ich bitte auch manche, die hier das hören und sagen, ich kann es jetzt nicht mehr hören, das macht mir alles nur noch große Angst, bitte ich um Verzeihung. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich will weiterhin Herr meiner Situation sein. Und das heißt natürlich auch, dass man weiß, man hat die Möglichkeit der Vorsorge, denn kein Gas heißt auch, es gibt keinen Strom. Und deshalb eben ist die Vorbereitung so wichtig. Und das ist nicht nur eben halt ein Wasserfilter, sondern auch eine eventuelle externe Stromversorgung, die man sich zulegen kann. Und wir weisen da ja immer wieder darauf hin.
Ja, genau. Und alles, was Herr Müller, der ja sozusagen der Chef der Energieverteilung geworden ist, das ist jetzt wirklich eine sehr wichtige Figur, weswegen wir auch so darauf rumreiten. Immer wenn ihr den Namen Klaus Müller lest und hört, achtet, spitzt die Ohren, denn er wird durch die Blume oder auch direkt sagen, wo es lang geht. Und er sagt ja hier ganz klar, dass er kein Verständnis hat für Leute, die diesen Energienotstand noch nicht realisiert haben. Und um ehrlich zu sein, außer jene, die hier bei uns im Podcast sind, wer will denn das schon realisiert haben? Das wird doch alles noch verschleiert.
Richtig, und hier spricht er plötzlich darüber, was er im Vorfeld anders gesagt hat. Es ist eventuell damit zu rechnen, dass das Gas nicht reicht. Und hier spricht er davon, dass es im Prinzip nicht reicht, sondern er spricht davon, das ist die Situation, die jetzt vor uns
liegt. Er sagt, ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass wir im nächsten Winter ohne russisches Gas zurechtkommen müssen.
Ja, und selbst wenn jetzt sofort alle russischen Pipelines inklusive Nord Stream 2 an den Start gehen würde und es würde jetzt anfangen zu laufen, dann wird es schon in dem Winter eng werden. Nochmal, es wird viel Strom verbraucht, wenn eine Industrie läuft. Man kann es reduzieren, indem man solche Vorzeigeunternehmen wie ZF oder sonstige große Unternehmen eventuell in größte Schwierigkeiten und auch vielleicht sogar in ihrer Existenz gefährdet. Das kann man einfach machen. Aber das bringt ja niemanden wirklich weiter. Das Problem ist, es muss permanent dieser Gasstrom nachlaufen, weil die Entnahmen im Winter höher sind, als es nachfließen kann. Und deshalb sind diese Speicher als Puffer gesehen, sodass man dann diesen Speicher runter reduziert. Obwohl permanent Gas fließt, gehen trotzdem die Speicher runter. Aber dann kommen im Sommer die etwas energieschwächeren Monate, wo dann im Prinzip sich langsam, aber sicher trotz des Verbrauchs der Gasfüllstand wieder etwas erhöht. Und diese Logik ist gerade unterbrochen worden. Und damit ist jetzt schon das Problem bereits erkennbar.
Ja, und es gibt ja noch ein weiteres Problem, denn Müller ist ja eingesetzt von Habeck, dem Superminister, der entgegen allem logischen Denken und auch den Plänen der EU seinen eigenen grünen Haushalts-Klima-CO2-Reduktionsplan durchsetzen will. Und der Müller wird hier gefragt von der Zeit, passen denn die Gasinfrastruktur und ihre Planung für den stärkeren Betrieb von Kohlekraftwerken noch zusammen mit den Klimazielen der Regierung? Denn das war das, was er auch gesagt hat in dem Interview. Und er antwortet, ich weiß, dass die Bundesregierung und Wirtschaftsminister Habeck das Ziel der Klimaneutralität nicht aufgeben wollen. Und ich unterstütze das. Aber ja, wir gehen einen Umweg und wir werden ihn mit Kohlekraftwerken für die Stromerzeugung gehen müssen. Gleichzeitig brauchen wir einen beschleunigten Netzausbau und den Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist zwingende Voraussetzung dafür, dass wir unsere Klimaschutzziele, aber auch die Unabhängigkeit von Russland erreichen. Tja, und Habeck wiederum, Robert Habeck, behält sich ja, das ist gerade deutlich geworden, die Enteignung von Energiefirmen vor, nämlich zum Beispiel für die deutsche Gazprom-Tochter, wie heißt die, Germania, wurde ja kürzlich eine Treuhänderin eingesetzt Und er verstärkt die Vorbereitungen für den Fall einer schweren Energiekrise in Deutschland. Andreas, die Enteignung von Energiefirmen, wie sieht das denn im Einzelnen aus?
Naja, Enteignung ergibt sich ganz normal. Das heißt, das werden Betriebe, die eben halt wichtige, strukturrelevante Aufgaben erfüllen, dass man die dann entsprechend dann enteignet, dass die also entprivatisiert werden und dem Staatssystem überführt werden. Das widerspricht übrigens auch der Aufgabe eines Wirtschaftsministers. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Robert Habeck ist Bundeswirtschaftsminister. Das heißt, er hat die Interessen der deutschen Wirtschaft zu vertreten. Er hat dafür zu sorgen, dass ein VW-Konzern, ein Mercedes-Konzern und vor allem die kleinen mittelständischen Betriebe, dass die gut durch die Lage kommen. Das heißt, er ist auch ein Funktionsträger, quasi ein Lobbyist der Unternehmen. Genau dieser Mann ist in diesem Zerstörungsprozess am stärksten involviert. Und er hat natürlich auch den Klaus Müller nicht eingesetzt, sondern unter seinem Namen ist das gemacht worden. Das sind natürlich andere, die das gemacht haben, weil das gehört natürlich insgesamt zu diesem WEF, zu dieser orchestrierten Aktion, die wir jetzt hier gerade erleben dürfen. Und ich frage mich, wo, also es gibt ja Bundeswirtschaftsverbände, Bundesindustrieverbände und so weiter. Und man fragt sich natürlich, warum gehen die nicht auf die Barrikaden und sagen, haben wir eigentlich gar keinen Bundeswirtschaftsminister, sondern wir sind eigentlich ein Zerstörer. Genauso wie Herr Özdemir der Zerstörer der deutschen Landwirtschaft ist, ist der Herr Wirtschaftsminister der Zerstörer der deutschen Wirtschaft. Das muss doch erkannt werden.
Es muss erkannt werden, dass das Ganze, was hier passiert, eben weder der deutschen Wirtschaft und Industrie zuträglich ist, noch den Bürgern. Es ist eine Art Zerstörungsprozess unter der Flagge des Wir bekämpfen Russland. Andreas, du hast dich dadurch einige Meldungen, russische Meldungen mal durchgearbeitet, denn in Russland wird über all diese Maßnahmen völlig anders berichtet. Und da werden auch andere Fragen aufgeworfen. Und du hast sie zum Teil beantwortet und ich würde dich mal bitten, zum Schluss der Sendung hier einen Überblick zu geben, welche Gefahren wirklich ins Haus stehen.
Naja, es geht um das Thema, dass Deutschland offenbar seine Wirtschaft aufs Spiel setzt, um Russland vermeintlich zu besiegen. Also für die Amerikaner ist es ja ganz einfach, zum Beispiel die russischen Rohstoffe abzulehnen, denn sie haben selbst genug davon. Aber das energiearme Europa, was wir jetzt gerade besprochen haben, befindet sich in einer völlig anderen Lage. Die Hauptrisiken werden natürlich in Europa von der Dampflokomotive der EU-Wirtschaft getragen und das ist Deutschland. Es gab da im Guardian ein Interview von einem westdeutschen Elektrounternehmer und der hatte anonym dieses Interview gegeben und hat über die Folgen eines Abbruchs der Versorgung mit russischem Gas gesprochen.
Der Guardian ist eine britische Mainstream-Zeitung.
Ah ja, okay, das hatte ich vergessen zu sagen. Also dieser Unternehmer gab also zu, dass sein jahrhundertealtes Unternehmen, familiengeführt, ohne russisches Gas und ohne Nickel und auch ohne Aluminium sofort in Konkurs gehen würde. Die bemerkenswerte Ironie dieser gesamten Lage lässt hier übrigens die Geschichte ins Bewusstsein rufen. Die legendären deutschen Konzerne, nehmen wir Krupp, Thyssen oder Bauer und BASF, wurden sowohl durch den Ersten als auch durch den Zweiten Weltkrieg reich. Nach den Niederlagen des deutschen Staates nach diesen Kriegen haben sich diese Unternehmen einfach nur ein bisschen umbenannt und ihre Spitzenmanager ausgetauscht und dann ihre Tätigkeit erfolgreich fortgesetzt. Und man versucht sich eben nicht daran zu erinnern, dass Millionen von Soldaten mit Kruppwaffen getötet wurden und dass Bauer Menschenversuche in den Konzentrationslager der Nazis finanzierte. Das ist einfach so mal ein bisschen an die Seite geschoben. Gut oder schlecht genau genommen. Es ist derzeit das größte Risiko, und das erkennt Russland, welches je durch die derzeitige NATO-gesteuerte Politik in Europa, respektive Deutschland, eingegangen wird. Und die russischen Medien schreiben darüber, russische Wissenschaftler schreiben darüber und auch die Duma, also das Parlament in Moskau, diskutiert darüber. Massenweise werden, das erkennen die Russen, in Europa Unternehmen in Konkurs gehen. Millionen von Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren und das alles vor dem Hintergrund galoppierender Preise für Energie, Lebensmittel, Mieten. Wir reden permanent darüber. Wichtig ist vielleicht noch eines dabei. Also nun könnte Russland selbst ihr Gas abstellen. Ist auch interessant. Und nicht auf eine Entscheidung des Westens warten. Das sieht immer so aus, als hängt alles von den Entscheidern im Westen ab. Wenn morgen Russland sagt, so, es reicht uns, die Dinger werden abgedreht, dann ist aber ganz schnell ein Riesenproblem. Die bankrotten Unternehmer und die arbeitslosen Deutschen könnten dann relativ bald auch auf die Straße gehen. Und dort werden sie jedoch dann von den ukrainischen Flüchtlingen wahrscheinlich empfangen, die ihnen dann erklären versuchen, warum sie hungern jetzt und frieren müssen. Das ist ja die Aussage. Es geht ja um die Ukraine, die man hier vorschiebt. Und wenn sie nicht überzeugen können, die Ukraine, die deutschen Demonstranten, dann werden natürlich auch Sicherheitskräfte eingreifen. Also parallel werden die einströmenden illegalen Einwanderer aus Afrika und Asien die Lage in Europa übrigens nicht entspannen. Auch das ist ja aus der Kontrolle geraten. Angesichts des drohenden Hungers in den Drittländern werden sie in das gastfreundliche Europa, dafür sind wir ja bekannt, insbesondere nach Deutschland fliehen. Was übrigens nachvollziehbar ist bei dieser völligen Fehlpolitik, die wir hier erleben, inklusive der nicht wieder Reaktivierung der Agrarflächen in Deutschland, die stillgelegt sind. Das bedeutet aber auch, dass sie, diese einwandernden Immigranten, auch die Lebensmittelkarten und die Arbeitslosenunterstützung mit den europäischen Bürgern zukünftig teilen müssen. Man fragt sich, wo soll es eigentlich herkommen? Die deutsche Regierung wird die Flammen des Volkszorns noch eine Weile mit Geld löschen können. Und die Druckmaschine läuft seit 2020 auf Hochtouren. Geld wird produziert aus dem Nichts heraus. Die Inflation in der Eurozone bricht bereits Rekorde. Das ist mit Türkei nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Und das Geldsystem befindet sich dabei natürlich in der finalen in der Kernschmelze. Die deutschen Politiker werden dabei nicht gefragt, sondern die befolgen eindeutig die Befehle aus Washington. Das interpretiert Russland unisono. Und die Frage ist, warum die legendäre deutsche Wirtschaft eigentlich schweigt? Wobei hinter den Kulissen natürlich Klartext gesprochen wird. Aber öffentlich geht das nicht mehr, das wissen wir, da die totalitäre Westzensur sofort eingreifen würde. Tatsache ist, dass ein großer Teil der deutschen Unternehmen einen Markt in den USA hat. Das ist vielen nicht wirklich bewusst. Würde die US-Politik den weiteren Zugang der vielen deutschen Unternehmen, die ihr Geschäft in USA haben, verweigern, wäre das der Todesstoß vieler Unternehmen. Früher nannte man solche Vorgänge übrigens Erpressung. Fazit: Die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland sind nach dem Abstellen des Gases aus Russland praktisch dem Untergang geweiht. Während die großen Konzerne vielleicht wieder als Sieger aus dem Fiasko herauskommen wollen, wie wir es in den letzten Kriegen schon einmal hatten. Das macht mir die großen Gedanken. Es hatten wir schon mal. In Deutschland befindet sich die Wirtschaftsarchitektur übrigens genau auf dem Level, der uns im letzten halben Jahrhundert als Vorzeigemodell präsentiert wurde. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Die Hochtechnologie, die Industrieproduktion, die Dienstleistungen, alles ist top. Der einzige Haken, massive Energieknappheit. Und ein Dreh am Ventil und die gesamte komplexe, jahrhundertealte Struktur wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen und die Volkswirtschaften anderer europäischer Länder mit sich ziehen. Und ich erkenne hier eine extreme Naivität durch die ideologische Abrichtung des Westens. Man geht offenbar ohne Zweifel davon aus, dass Russland durch die Sanktionspolitik in die Knie gezwungen wird und mehr oder weniger untergeht. Aber genau das Gegenteil kann man gerade erkennen.
Ja, ich danke dir für diese Einordnung, Andreas. Bei all dem fragt man sich natürlich immer, wie sehen die Allianzen aus, die Russland inzwischen auf Hochtouren geschmiedet hat oder unter Hochdruck. Und es ist gerade eine Meldung von Reuters erschienen. Wir wissen ja, China hat sich nicht abgewendet von Russland, sondern im Gegenteil mehr und mehr unterstrichen, wir stehen hinter den Russen. Und es heißt jetzt, dass Chinas größtes Öl- und Gasunternehmen, das heißt CNOOC, sich darauf vorbereite, seine Geschäftstätigkeit in den USA, in Großbritannien, wohl auch in Kanada einzustellen. Da ist befürchtet, dass seine Vermögen unter Sanktionen fallen könnten. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Branchenquellen, heißt es. Und Washington hatte ja letzte Woche erklärt, dass China mit Konsequenzen rechnen müsse, wenn es Russland bei der Umgehung von Finanzsanktionen hilft. Und Reuters schätzt das so ein, dass die Anlagen von CNOOC, also Chinas größtem Öl- und Gasunternehmen, in der Nordsee, im Golf von Mexiko und auch in großen kanadischen Feldern Riesenmengen produziere. Und man könne nicht vorhersagen, sagt jetzt der Chef der chinesischen Unternehmen, ob das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften und Partner in Zukunft von den Sanktionen der USA betroffen sein könnten.
Naja, jetzt wird eben in einer offeneren Form der Krieg deutlich, der von China geführt wird. Bisher haben wir gesehen, dass in Shanghai, das ist ja nun die große Hafenstadt, hier eine ganz wichtige, ein Glied einer wichtigen Lieferkette kaputt gemacht wird. Und wenn eine Kette reißt, ist die gesamte Kette wertlos. Eine gesamte Kette ist wertlos, wenn nur ein einziges Glied kaputt ist. Das muss verstanden werden. Das ist nämlich die Charaktereigenschaft einer funktionierenden Kette. Und das hat jetzt natürlich China hervorragend gemacht, hervorragend aus kriegstechnischen Gründen, indem sie ihre gesamte Bevölkerung eingelocht hat, mehr oder weniger, unter Ausgangssperre, totaler Lockdown, um damit natürlich zu umgehen, dass man sagt, man will den Westen nicht mehr beliefern. Und jetzt geht dieser Krieg in eine etwas andere Vision rein. Das heißt, das Visier wird jetzt etwas geöffnet und man gibt offen zu, dass ein Krieg gegen den Westen geführt wird, ein Wirtschaftskrieg, und der kann schlimmer sein als die meisten militärischen Kriege. Und das ist das, was wir hier jetzt gerade erkennen. Und wenn Sie jetzt ganz klar sagen, also USA, United Kingdom, also England, und das ist die transatlantische Achse, wir dürfen England nicht vergessen, sie spielen eine vielleicht sogar größere Rolle als USA selbst. Und wenn wir wissen, dass England natürlich auch ganz relevant eine Rolle spielt in Hongkong und wir gleichzeitig wissen, dass Hongkong wieder mehr oder weniger nach China zurückgeholt werden soll, wenn man dann wiederum sieht, dass Taiwan von US-Amerika natürlich gerade noch mal wieder zusätzlich gestützt wird mit Waffenlieferungen, all diese komplexe Gemengelage spielt hier eine Rolle. Und jetzt wird das Visier etwas weiter geöffnet.
Die Frage ist, wie weit wird es geöffnet und wo führt es hin? Auf jeden Fall werden die Zeiten nicht ruhiger, sondern sie werden gemäß dessen, was hier gerade abläuft, unruhiger. Und wichtig ist, dass wir uns trotzdem stabil verhalten, innerlich stabil bleiben. Man sagt ja auch, du musst bei dir bleiben. Bei dir bleiben heißt, Geist und Verstand zusammenzuhalten, vor allem den Geist nicht vergessen, die Empfindung, die uns so manche Antworten gibt auf ungelöste Fragen.
Ja, und heute haben wir appelliert sehr stark an die Geistesgegenwärtigkeit in Anbetracht der aktuellen Lage. Und wir gehen weiterhin ganz klar in die Richtung des Lichts, wo wir hingehören. Und wer nicht strauchelt, hat die besten Chancen, es zu durchstehen.
Stabil durch den Wandel.
Genau, nicht labil durch die Krise, sondern stabil durch den Wandel.
Luft holen.
Alles Liebe, und jetzt pfeife ich.
Oje, oje. Bis später.